DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen. Wir nutzen bei Das Rauschen im Walde die Zeit im Sommer, in der nicht gespielt wird, dazu, um ein paar Persönlichkeiten noch mal ein bisschen näher kennenzulernen, die früher ganz viel für Grenzau gemacht haben. Heute fangen wir an mit Markus Fischer. Hallo Markus, grüße dich.
Hallo, guten Tag.
Ist Markus eigentlich richtig oder hört sich Max besser an?
Also Markus ist richtig, aber an Max habe ich mich gewöhnt. Das ist mein Spitzname aus Tischtenniszeiten und mit dem kann ich auch ganz gut leben.
Wir werfen eins mal vorweg in den Ring. Du hast mit Grenzau große Titel gewonnen, hast lange für den TTC auch in der Bundesliga gespielt, damit wir das mal direkt von Anfang an einordnen können. Also ehemaliger Spitzensportler, wobei kann man eigentlich ehemaliger Spitzensportler sein, da bleibt man das sein Leben lang.
Ja, Spitzensportler, ja, also Leistungssportler damals. So spitze war ich ja jetzt nicht in Deutschland gesehen. Aber der TTC Zugbrücke Grenzau, mit dem ist natürlich Spitzensport verbunden. Und da war ich eben auch mal ein Teil meines Lebens Spitzensportler. Ja, das war man dann.
Du bist damals aus Frankfurt in den Westerwald gekommen. Kannst du dich noch an die Phase erinnern, als du dich dazu entschieden hast, nach Grenzau zu kommen? Und wann war das genau?
Ja, das war ziemlich spannend und witzig auch, weil es war so, Grenzau versuchte ja in die erste Bundesliga aufzusteigen, 80-81. Und die hatten damals wahnsinniges Verletzungspech. Und der Manfred Gestettner war damals auf der Suche nach einer komplett neuen Mannschaft. Und bei uns in Frankfurt war es so, dass wir so einen mittleren Platz hatten in der Tischtennis-Bundesliga. Und dann kam der Heiner Lammers zu mir und sagte, du, hier sieht's schlecht aus in dem Club. Ich habe da aber ein Angebot aus Grenzau und da würde ich euch alle mitnehmen. Jo, und dann irgendwann ein paar Tage später rief dann der Manfred Gestettner an und hat dann praktisch die ganze Mannschaft aus Eintracht Frankfurt für die nächste Saison gekauft, weil er davor eben Aufstiegspech hatte gegen Herborn Seelbach. Das war damals der Erzfeind von Grenzau. Jo, und dann haben wir dann den Aufstieg ein Jahr später ziemlich locker mit der kompletten Mannschaft von Eintracht Frankfurt eigentlich gepackt.
Also ihr seid quasi alle umgezogen.
Und Fünf von sechs.
In welchem Jahr seid ihr dann aufgestiegen? Das war, glaube ich, im Jahr. Erinnerst du dich noch?
Welches
Jahr
war das genau? 81, 82. Wir sind 82 in Hagen, dann in der Ischelandhalle. Kann ich mich jetzt noch daran erinnern, weil das schön war. Und da sind wir aufgestiegen mit der Mannschaft,
ja. Wenn wir noch ein bisschen früher einsteigen, warum hast du eigentlich mit Tischtennis angefangen? War das damals für dich ein Zufall oder lag es an der Familie, an Freunden? Warum hast du angefangen?
Ja, die Familie. Also mein Vater spielte Tischtennis und mein Onkel spielte Tischtennis. Wir sahen damals die Spiele der ersten Mannschaft als kleine Pens und jo, und dann kamst du zum Tischtennis und ich wollte eigentlich Fußball spielen. Und da fanden dann bei uns im Ort die südhessischen Meisterschaften statt. Und jo, da wurde ein Platz frei. Und da bin ich vom Fußballplatz dann mit dem Schläger, den ich zu Hause abgeholt habe, bin ich dann in die Halle und habe die südhessischen Meisterschaften Schüler B mitgemacht und bin dann gleich in die ersten acht gekommen. Jo, und dann war ich schon im Verband nominiert für die Schüler-D-Kader damals. Also das lag in der Familie.
Aber das war schon kurios dann, oder? Also du fährst einfach so dahin und dann am besten noch mit dem Fahrrad und dann holst du da so eine Top-Platzierung. Also
Talent hatte ich damals und ja, und dann ohne Druck ganz frei weg gespielt. Und
okay, wo hast du dir das Talent erarbeitet? Auf dem Schulhof, in den Pausen, zu Hause? Gab es zu Hause eine Platte oder wie hast du das entdeckt und für dich gefördert, dass du gerne Tischtennis spielst?
Ich bin ja so ein visueller Typ. Ich schaue mir gern Sachen ab. Und damals, wie schon gesagt, bei den Spielen der ersten Mannschaft, da habe ich mir viele Dinge abgeguckt und habe die dann versucht, im Training umzusetzen. Und ja, habe dann gemerkt, das passt. Und du hast ja damals in der Zeit, also ich habe damals in der Zeit eigentlich vom Nichtstun dazugelernt, weil ich immer wieder geguckt habe und spannend zugeschaut habe, wenn die Großen gespielt haben.
Du hast dann auch in der Jugend und in den Schüleraltersklassen auch mal eine deutsche Meisterschaft gewonnen, warst dann auch Jugendnationalspieler. Was macht das mit einem damals, in der damaligen Zeit, in deinem damaligen Alter? Hattest du das Gefühl, ja, ich Profi, das könnte echt funktionieren oder hattest du eine ganz andere Vision?
Ja, also als dann ich in dem Jugendkader war, da war dann, ja, da habe ich gemerkt, dass ich gut talentiert bin. Und dann kamen auch die Reisen und dann war ich mehr in der Tischtennishalle, als ich zu Hause war. Und da hat man dann eben auch gemerkt, gut, ich komme voran. Und habe dann auch gute Erfolge gefeiert mit der Meisterschaft, der deutschen Schülermeisterschaft, der Dreifachen. Und bin dann bei den internationalen Meisterschaften auch aufgefallen, wo ich gute Ergebnisse gespielt habe, die internationalen französischen Meisterschaften gewonnen. Jo, und dann habe ich gemerkt, das geht gut voran. Und ja, dann konnte ich mir schon vorstellen, mal Bundesliga zu spielen oder auch international groß rauszukommen. Aber dann kam leider ein Skiunfall dazwischen, wo ich mir das Bein gebrochen hatte beim Skifahren. Und dann war in der Jugend, da war ich ja richtig gut, richtig spitze. Und dann kam so ein Leistungseinbruch. Jo, und den hatte ich schwer wieder aufzuholen. Und dann kam die Zeit, wo mich Grenzau eben nochmal angerufen hatte, wo ich ihn bei der Eintracht mich nominiert hatte, profiliert hatte. Und da ging es nochmal so richtig los. Ich hatte meine Physiotherapieausbildung damals schon gemacht, weil ich ein bisschen zurückgefallen war. Jo, und dann kam ich wieder an die Platte so richtig fest und wurde dann in der Mannschaft gut integriert. Aber ein großer Traum ist es natürlich immer für einen Jugendlichen, mal groß rauszukommen. Ja.
Warst du zur richtigen Zeit Profi? Ganz schwierige Frage, glaube ich, ne? Also wärst du lieber heute Profi?
Also im Nachhinein muss ich sagen, das Profitum ist natürlich schon sehr speziell, sehr unsicher, sehr wankend und aber auch ganz toll auf der anderen Seite. Früher gab es das Profitum bei uns noch nicht in dem Sinn, da hat jeder noch irgendeinen Job nebenbei gemacht. Also der eine war auf der Bank oder hat eine Banklehre oder eine Schreinerausbildung oder ich Physiotherapeut. Es gab nur ganz, ganz wenige damals, die Vollprofis waren, also zu meiner Zeit. Dann eben der Georg Tscholt-Böhm vielleicht, ja, oder der Ralf Wosig oder der Hans-Joachim Nolten, das waren damals die ersten Profis, aber den Tischtennis-Profi damals gab es in diesem Sinne noch nicht. Also das war eher Fiktion, das war noch nicht gut bezahlt, da konnte man seine Rente noch nicht von bezahlen oder einleiten, das war nicht möglich. Ne?
Wie alt warst du, als du damals nach Grenzau gekommen bist?
Lassen Sie mich rechnen, ich war damals 18, halb 19.
Und bist dann aber schon mit einer Perspektive gekommen, Sport ist das eine, aber beruflich dann irgendwie ein Standbein zu finden, das war auch damals schon dein Plan oder hast du dich da erstmal nur auf Sport konzentriert?
Die erste Zeit habe ich halbe gemacht. Ich habe meine Physio-Ausbildung dann zu Ende gemacht und habe dann von 83 bis 84, 85 jeden Tag zweimal in der Halle trainiert, also sozusagen Profi, aber das wurde nicht so genannt, weil damals waren die Verhältnisse da,
noch andere.
Da musstest du noch nicht angemeldet sein, ne? Sondern da ging das noch ein bisschen nebenbei alles. Natürlich auch mit rechten Dingen, das ist klar. Nö, damals war das noch nicht so.
Du warst natürlich in einer ganz besonderen Zeit Profi und heute ist eine ganz andere. Wärst du gerne heute lieber Profi oder war das damals schon in Ordnung für dich?
Naja, ist ja für jeden Sportler ein Traum, irgendwann mal Profi zu werden, das gerne zu tun oder von dem zu leben, was man gerne tut und auch viel Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Aber irgendwann kommt halt die Phase, wo sich herausstellt, ja, klar, okay, es reicht nur bis hierhin. Und das war natürlich damals dann so dieser Einbruch mit dieser Verletzung. Da hat es nicht ganz nach vorne gereicht. Trotzdem war natürlich die Bundesliga ein wunderbares Ereignis. Aber Profi war relativ schnell klar, dass das für mich nicht in Frage kommt, weil es einfach zum absoluten Spitzensportler nicht gereicht hätte, also zur Nummer 1 oder Nummer 2 in Deutschland. Und es sind ja immer noch ganz, ganz wenige, die richtig gut davon leben können. Also, und ich bin auch dankbar damals für dieses kleine Intermezzo mit meiner Gesundheit, weil ich einfach dadurch zu meinem Gitarrenspiel gekommen bin. Ich habe meine Berufsausbildung dann forcieren können. Und jetzt bin ich dankbar, dass ich nicht Profi gewesen bin.
Sondern dass du schon früh auch andere Weichen hast stellen können. Sprechen wir mal über die Jahre in der Tischtennis-Bundesliga mit Grenzau. Ich glaube, es waren rund 10 an der Zahl. Was war das für eine Reise? Wie war das für dich?
Ja, zunächst einmal war es ganz spannend, wie ich das erste Mal von Frankfurt hier dann in den Westerwald kam. Da bin ich dann auf so eine, in Hörgrenzhausen abgefahren. Das war für mich damals Ausland, obwohl ich schon viel unterwegs war. Aber dann bin ich dann in Hörgrenzhausen an dieser berühmten Rastalmauer, auf die Mauer draufgefahren und bin dann rechts bei Rastal in das Tal der Sünden damals abgebogen. Das wusste ich aber noch nicht. Das war damals Grenzau, weil da gab es ein Hoteldorf. Und da habe ich gedacht, es war ein total bescheidenes Wetter damals. Da habe ich gedacht, ach du Schande, wo kommst du hier hin? Ja, und ich war damals Großstadt gewohnt. Und ich war dann richtig überrascht, dass es hier überhaupt Spitzensport gibt in dieser Größenordnung. Und ja, damals kamst du nach Grenzau und da war dann so eine Mini-Golfanlage mit so Containern. Da habe ich auch dann die erste Nacht übernachtet bei der Vertragsunterzeichnung. Und das war alles ganz klein und das war alles im Aufbruch. Das Hotel war noch nicht in dieser Größe, wie es jetzt ist. Und das waren schon tolle Eindrücke. Aber dann hat ja Manfred im Laufe der nächsten, in den nächsten 10, 15 Jahre war der ja nur am Bauen. Ja, da ist es immer nur nach vorne gegangen, immer nur aufwärts. Wir haben immer bessere Ergebnisse gespielt. Die Spieler wurden immer teurer. Und das war halt damals wirklich eine richtige Aufbruchstimmung. Und das ist schon phänomenal, was daraus jetzt so geworden ist. Ich hatte wunderbare Zeiten da unten. Der familiäre Charakter von Grenzau war es eigentlich damals mit der Vaterfigur Manfred Gestettner, der das alles unheimlich beruhigt und untermauert hat.
Heute steht in deiner Vita unter anderem mehrfacher deutscher Meister, Gewinner Europapokal, deutscher Pokalsieger. Genau zur richtigen Zeit nach Grenzau gekommen, oder?
Naja, wir sind damals eigentlich als Aufsteiger, also Aufsteigeranwärter nach Grenzau gekommen und das hat sich ja dann erst so richtig entwickelt die letzten 10 Jahre, wo also immer mehr investiert wurde. Aber es war damals tatsächlich eine richtig gute Zeit, ja. Also wo alles nach vorne ging. Wir konnten trainieren, wir wurden verpflegt. Wir hatten nach dem Essen immer, nach dem Spiel immer ein Abendessen. Wir konnten da unten, das war unser zweites Zuhause damals. Und das hat sich dann auch halt irgendwann mal ausgezahlt, ne, mit Erfolgen, Titeln. Und die Spiele wurden immer internationaler und immer berühmter. Mit Grubber kam dann natürlich auch dann der ganz große Erfolg. 86, 87, wo wir die 3 Titel geholt hatten. Und das war natürlich phänomenal. Da hat sich der Manfred und das gesamte Team natürlich tierisch gefreut.
Was waren Spieler, die bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, an deren Seite du gespielt hast? André Grubber hast du gerade genannt. Ein ganz, ganz besonderer Mensch natürlich, der sehr viel geprägt hat, sehr viele Menschen geprägt hat, auch die Szene geprägt hat. Gibt es noch andere Namen, wo du sagst, das waren tolle Kerle?
Naja, der Engelbert Hüging war natürlich jemand, der, das war so der... Der Lindenberg damals, ja, das war also auch so ein kleiner Paradiesvogel mit so einer großen Nase und einem markanten Gesicht, der damals schon sein Ding gemacht hat. Und der war so ganz locker, aber war sehr fokussiert auf Tischtennis. Das war ein besonderer, ja. Dann mein Freund Jürgen Rebel, mit dem ich längere Zeit zusammengespielt hatte. Der Ulf Bengston, der leider schon verstorben ist, der war bei uns, das war ein Schwede, der wurde damals gekauft und der hatte bei uns eine ziemlich miserable Saison gespielt und wurde dann wieder verkauft. Und genau in diesem Jahr, wo er verkauft wurde, hat er dann den Europameistertitel geholt. Das waren schon tolle Typen, die da gespielt haben damals. Ja.
Dein Trainer damals, auch unter anderem Emmerich Derebesche, auch ein unfassbar toller Mensch.
Ja, also das war im Nachhinein mit einer meiner besten Trainer, weil der einfach unheimlich ruhig in seiner Art war. Und der hatte damals auch das Balleimertraining eingeführt. Das war also so Multiballs, was man heute ja in jeder Schülerhalle schon spielt. Und er war einfach unheimlich ruhig und das bekam mir gut. Der Engelbert zum Beispiel ist manchmal wahnsinnig geworden, weil der so, ja, so völlig ruhig und ja, gelassen war. Und da hat er ihn manchmal wachgerüttelt. Das waren gute Zeiten, ja.
Kurze Testfrage, was war dein stärkster Schlag? Ich will das abgleichen mit dem, was man mir so erzählt hat.
Ja. Ja, da bleibt nicht viel. Das war die Vorhand.
Das war die Vorhand.
Also die Rückhand war nicht so mein Ding.
Markus Ströer, heutiger Manager beim TTC, ja, sagt von sich selbst, er war damals ein durchschnittlicher Verbandsligaspieler und durfte in Abwesenheit anderer Spieler immer mal wieder mit trainieren bei euch. Und da du nur Vorhand gespielt hast, konnte er mit Rückhand blocken und davon würde er heute noch profitieren,
sagt
er.
Ja.
Erinnerst du dich an
ihn? Ja, ich hatte ja kurz bevor man mir sagte, dass wir einen Podcast machen, heute habe ich mir auch so ein paar Geschichten und da war diese Geschichte auch dabei. Es war tatsächlich so, der Markus Ströer hatte damals eine Ausbildung gemacht in der Gastronomie in Grenzau und der hat dann immer mal zwischendurch für mich die Rückhand hingehalten. Mhm. Ja, und da ich selbst keine Rückhand hatte, musste ich natürlich fast den ganzen Tisch mit Vorhand spielen. Das hatte allerdings auch einen Grund, weil damals, ich kam aus der hessischen Schule, wie Boll und Rosskopf auch, nur damals hatten wir einen anderen Verbandstrainer, der hat uns dann tatsächlich im Training die Rückhandbeläge abgerissen, sodass wir die ganze Zeit nur Vorhand spielen mussten. Mhm. Das war Stellan Bengtsson-Zeit damals, Vorbild, ja, schwedischer Weltmeister. Jo, und da blieb nicht viel außer Vorhand. Mhm.
Wenn du auf die damalige Zeit zurückblickst und das heute siehst, wie hat sich der Tischtennissport verändert aus deiner Perspektive? Damals selbst mittendrin im großen Geschehen, heute ein bisschen außen vor. Wir sprechen noch darüber, was danach passiert ist. Aber um ganz kurz mal diesen Blick zu haben, wie hat es sich verändert aus deiner Sicht?
Das Tischtennisspiel selbst hat sich zum Vorteil verändert. Also beide Seiten werden heute viel kompakter, viel schneller, viel sicherer gespielt. Es wird von beiden Seiten agiert. Früher gab es immer nur eine Seite. Ich denke da an die alten Chinesen oder auch die Schweden. Das ist deutlich schneller geworden. Die Bälle werden deutlich früher genommen. Es wird viel mehr antizipiert als damals. Also es geht alles einfach viel, viel schneller und spielt sich auch vielleicht ein bisschen mehr im Kopf ab, wobei damals war es im Tischtennis schon so, dass der Kopf natürlich mitentscheidend war, so wie heute auch. Aber es ist wirklich deutlich schneller und beidseitiger geworden, also in Vor- und Rückhand. Und man hat ja versucht, das Spiel dann zu verlangsamen, damit das Fernsehen mitkommt. Aber nach wie vor ist es ja phänomenal, was da auf beiden Seiten abläuft.
Wie bewertest du den Stellenwert von Tischtennis in Deutschland, in der Region? Wie nimmst du Tischtennis wahr? Ist schwieriger geworden, glaube ich, ne? Es gibt andere Sportarten, die da ein Stück weit mehr in den Vordergrund gerückt sind. Oder wie siehst du es?
Tischtennis ist eine sehr spezielle Sportart. Das ist eine Sportart für zum Teil Verrückte. Da wird gebastelt, geschraubt, gemacht und getan. Wird geklebt früher, ja. Hm. Und das ist so eine Sportart, die hat ihren Stellenwert eigentlich nicht viel verändert in der Gesellschaft des Sports. Fußball gab es schon damals, Handball war damals noch ein bisschen stärker. Der Stellenwert vom Tischtennis ist natürlich dadurch in Deutschland besser geworden, weil auch deutsche Spieler international einfach erfolgreicher wurden. Ich denke jetzt an Rosskopf, ich denke an Boll oder Ovtcharov. Das sind ja Spieler, die Deutschland auch in der Welt zu einer großen Nation geführt haben dann auch. Ne? Und das wirkt sich natürlich auch in den Köpfen der Tischtennisspieler aus, aber wirkt sich in der Medienlandschaft, ich sag jetzt mal, früher gab es erstes, zweites, drittes, wir wurden in Grenzau immer im Flutlicht gezeigt dann, sonntagsabends, da war dann großes Tohuwabohu vom Fernseher, aber das ist ja heute in den vielen Sendungen, in den Medien. Tischtennis wird nach wie vor in den Medien, in der Zeitung hat das einen großen Stellenwert aufgrund der Erfolge der neuen Deutschen. Aber Sportanteil glaube ich auch nicht. Hast du Ergebnisse, wie das?
Also faktisch ist ja so, wenn du sagst gerade genau das Richtige. Also erstes, zweites, drittes und im dritten haben wir stattgefunden. Heute gibt es so viel mehr, aber so viel weniger Tischtennis im Fernsehen.
Ja, ja. Ja, ich hatte ja damals die Zeit noch mitbekommen, wo eben dann aus den Dritten, also es wurde auch dann in der Sportschau ab und zu mal gebracht und in der Sportreportage vor allem. Und als dann die privaten Sender anfingen, zum Beispiel, mussten sich dann die Vereine beteiligen an den Geldern für die privaten Fernseher. Da musste die ganze Bundesliga noch Geld dazu schießen. Aber das hat kein Mensch mehr, es hat die breite Öffentlichkeit nicht mehr geschaut. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich schaue mir Tischtennis eigentlich nur noch live an. Und oder wenn es was Schönes gibt auf Weltmeisterschaften, dann eben auch im Fernsehen.
Bist du ab und zu in der Halle? Hast du ab und zu Zeit, mal zu schauen?
Ich war das letzte Mal vor 3-4 Jahren, glaube ich, in der Halle. Ist immer noch so eine alte Liebe, aber ich habe eben wirklich auch so viel anderes. Ich hatte so viel Tischtennis gesehen und auch so viel gespielt. Und es gab andere Dinge, die mich dann einfach mehr interessiert haben, aber es juckt immer noch heute, ein gutes Spiel zu sehen. Ja.
Wir reden jetzt über 40 Jahre mittlerweile. Mhm. Tischtennis-Bundesliga in Grenzau, eigentlich ja unglaublich für diesen Standort, den du damals verregnet das erste Mal befahren hast. Mhm. Wie siehst du Grenzau heute? Natürlich ein Standort, der früher große Erfolge gefeiert hat, der in den vergangenen Jahren sportlich natürlich Schwierigkeiten hatte, sich ein Stück weit zu halten. Ist immer noch da, auch weil man nicht immer absteigen konnte. Mhm. Aber was sagst du zum Grenzauer Weg? Weiter konsequent zu versuchen, auch Bundesliga zu spielen, diese Tradition am Leben zu halten und trotzdem in die Zukunft zu schauen und versuchen, Dinge zu bewegen.
Ja, das ist im Moment bestimmt ein schwieriger Weg, das auf das Niveau der früheren Jahre wieder hochzuheben. Aber ich denke, dass das möglich ist. Es gab ja auch jetzt erst den Wechsel, wo der Olaf Vollblut eingestiegen ist.
Olaf Gstettner als
der Olaf Gstettner als Sohn von Manfred.
Genau.
Und gut, es war damals in den Zeiten, gab es auch... Da gab es auch nur Borussia Düsseldorf als Seriensieger, so wie heute auch zum Teil. Es kommen manchmal ein paar andere dazu. Aber ich denke, dass es heute auch immer noch Möglichkeiten gibt. Die Finanzen spielen natürlich auch eine ganz große Rolle und die müssen halt da sein. Und in der Corona-Zeit, jetzt die letzten 2 Jahre, ist es bestimmt auch eine schwierige Aufgabe geworden, das am Leben zu halten. Wir hatten ja auch ein bisschen Glück, ich sage immer noch wir, weil ich denke mal, dass das, dass das auch wieder besser laufen wird. Und jetzt mit dem Schwung von Markus Ströer und Olaf Gstettner vor allem auch im Hintergrund. Vielleicht kommt auch der ein oder andere Sponsor wieder dazu, der damals begeistert, fanatisch dabei war.
Bist du beeindruckt, dass Grenzau immer noch in der Bundesliga ist, trotz all dieser Schwierigkeiten, die man logischerweise auch aufgrund der strukturellen Voraussetzungen haben kann?
Ja. Also ich finde es einfach toll, dass in so einem, dass im Kernbeckerland oder hier im Westerwaldkreis es eben einen Bundesligaverein gibt, der Spitzensport zeigt und wo internationale Spitzensportler trainieren können und zu Hause sind, also wenn auch nur vorübergehend. Aber ich bin ja auch, hier ist ja auch meine Heimat geworden jetzt in der Zeit und ich finde das einfach ganz toll und wichtig auch für die Sportkultur, dass hier Spitzensport gezeigt wird. Und wenn dann auch noch junge Leute dazukommen, vielleicht auch wieder mal ein paar Einheimische, dann ist das doch eine klasse Sache hier.
Mhm. Ja. Lass uns mal über eine weitere Leidenschaft von dir sprechen. Was hast du am 12. September 2009 um kurz nach 7:30 gemacht? Weißt du das noch?
Ja, da stand ich wahrscheinlich auf der Jubiläumsbühne in Grenzau. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber
nein, tatsächlich nicht.
Nein?
Noch eine andere Leidenschaft, die du hast. Eine berufliche quasi. Es gab damals, das wurde mir zugespielt, du warst damals Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft, als es einen Feueralarm im Hotel gab und du gerade Frau Bartel behandelt hast. So stand es damals.
Ach ja, das stimmt.
Ganz genau. Wie wird man Physiotherapeut, das weiß ich, aber wie wird man Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft? Was war das für ein Weg?
Also da war ich jetzt total verkehrt. Nee, das war, ich hatte ja eine Bundesliga-Vergangenheit als aktiver Spieler, hatte parallel meine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, hatte dann auch ein paar Jahre Grenzau betreut und dann rief mich der jetzige DOSB-Mitarbeiter Dirk Schimmelfennig an, der damals Bundestrainer der Damen war, und der fragte mich, ob ich Lust hätte, die Damen-Nationalmannschaft zu übernehmen, und das hatte ich dann mal kurz mit meiner Frau abgesprochen. Und damals bot sich eben auch die Zeit, jo.
Wie war die Zeit mit der Nationalmannschaft? Also was hast du in dieser Zeit erlebt? Natürlich gibt es da viele Geschichten, die man nicht erzählen darf, aber was kann man erzählen? Wie spannend war es denn, wenn man als Sportler plötzlich mit Sportlern unterwegs ist und mit ihnen arbeitet?
Zunächst einmal ist es wahnsinnig interessant, mit Menschen zu arbeiten, die positiv sind und die leistungsbereit sind. Und die einiges von sich fordern und denen man dann auch ein wenig helfen kann. Also früher fit zu sein oder auch spielen zu können, auch wenn das Zipperleinchen mal Probleme macht. Das ist es eigentlich, was den Beruf Physiotherapeut so spannend macht. Und dann auch noch mit dem Leistungssport, also mit Leistungssportlern und in dem Sport, in dem man eh schon selbst mittendrin ist, also das war schon toll und natürlich kann ich die schlimmsten Geschichten nicht erzählen, aber es gibt immer so mein erster Ausflug zum Beispiel in Hongkong, meine erste Reise nach Hongkong, ich war damals das erste Mal in Asien unterwegs und ich hatte einfach nur einen Personalausweis dabei und war natürlich klar, damals war Hongkong noch Englisch. Und ich kam natürlich nur mit dem Reisepass rein und da mussten die Spieler, die hatten einen richtigen Hals, die mussten dann 5 Stunden am Flughafen warten, bis ich dann reinkam. Und ich war das erste Mal dabei, das war nicht so schön. Aber das Nicole Struse hat dann wenigstens das Halbfinale erreicht, das war in Ordnung.
Okay, gut. Aber das ist natürlich dann auch was sehr Schönes, wenn man sich direkt so beliebt macht.
Ja, toll. Anfang. Ich fand das ja...
Das Reisen um die Welt ist sicherlich etwas Tolles, wenn man den richtigen Reisepass dabei hat. Aber warum hast du irgendwann gesagt, ja, das war eine tolle Zeit, aber jetzt reicht's auch, weil du wieder zurück wolltest und weil du mehr Ruhe wolltest? Oder warum hast du dich dafür entschieden, irgendwann zu sagen, ich höre auf als Physio auf dem Niveau?
Ja, also ich hatte ja damals ich habe ja immer noch eine eigene Praxis mit meiner Frau zusammen und war dann eben auch im Jahr mal 130, 140 Tage unterwegs. Und das habe ich über mehrere Jahre getan. Und das ist dann eben auch, du hast dann alle Flughäfen in Europa und viele auf der Welt gesehen und hast dann auch deinen Saft gegeben mit wirklich tollen Zeiten. Und irgendwann ist es dann halt auch mal, habe ich dann auch mal wieder eine andere Motivation gebraucht. Hat sich Personal verändert und dies und jenes, wie das so ist. Und dann bin ich zur Musik gekommen und ja, heute bin ich mehr mit Musik unterwegs und aber es war eine tolle Zeit damals und ich bin immer froh, dass ich nie aufhören musste, sondern immer freiwillig gegangen bin und die Zeit war einfach damals reif, um aufzuhören.
Ja, als Physiotherapeut brauchst du Talent. Als Spitzensportler brauchst du Talent, also hast du schon doppeltes Talent. Mhm. Und jetzt wird es unverschämt, du kannst auch noch Musik. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen neidisch. Mhm. Was für eine Rolle spielt Musik in deinem Leben und wie hat es angefangen?
Mhm. Als Physiotherapeut brauchst du natürlich Fingerspitzengefühl und eine gewisse Empathie. Und als Spitzensportler brauchst du natürlich Interesse, Freude und Lust und Mut. Und als Musiker brauchst du Fantasie und Kreation und auch bei der Gitarre, wie ich es spiele, jetzt auch Fingerspitzengefühl. Und komischerweise hat mich ja damals dieser leichte Karriereknick in der Jugend zur Gitarre gebracht, weil ich hatte in dieser Zeit mit Gitarre angefangen, mit 15, 16 Jahren. Und und ich habe einfach... Mir macht es einfach unheimlich Spaß, Menschen Freude zu bereiten. Das war beim Tischtennis schon so. Ich hatte dann viele, die auch beim Training zugeguckt haben, mal so ein bisschen. Und mir macht es einfach echt Spaß, heute in der Musik Sachen zu kreieren, eigene Lieder zu schreiben, immer mehr in die Musikrichtung reinzuriechen, also in verschiedene Musikrichtungen reinzuriechen. Und das ist für mich absolute Entspannung heute und Lust, pure Lust und Kreation, ja, aus Wort und Musik.
Mhm. Bärenspiel ist ein Stichwort, das ich gehört habe. Was steckt hinter dem Namen Bärenspiel?
Hinter Bärenspiel steckt nichts. Nichts Unverschämtes, sondern ich wohne in Hillscheid, das ist das Bärenland im Westerwald, das Bärendorf. Und wir hatten damals einen Mundharmonikaspieler, der hatte so einen richtig schönen dicken Bart Und der sah wie ein Bär aus. Und aus dieser Situation hat sich dann der Name Bärenspiel ergeben.
Okay, und das war dann quasi eine Band? Also es ist
genau.
Okay. Gibt es die heute noch? Oder habt ihr aufgehört, zusammen Musik zu machen?
Nö, die gibt es heute noch. Mhm. Wir machen noch nicht mehr so oft Musik. Wir sind immer mal sporadisch unterwegs. Mein Freund Patrick Bühler und ich, wir sind so der Stamm der Gruppe Bärenspiel. Wir haben so eine Band aus Koblenz dann zusammen mit guten, sehr, sehr guten Musikern, die wir dann immer mal wieder mit dazu nehmen. Und ja, das ist das Projekt, was wir bis jetzt spielen. Wir haben 2 CDs aufgenommen bis jetzt und haben auch ein paar Videos, die wir immer wieder mal rausbringen über YouTube. Und ja, es ist halt so eine ganz tolle Leidenschaft.
Mhm. Und du hast es eben schon angedeutet, du dachtest, ich würde dich danach fragen. Bist auch mal mit der Musik zurückgekehrt nach Grenzau, ne? Wann war das genau?
Bestimmt
nur einmal, aber es gab einen besonderen Anlass, glaube ich.
Ja, das war 2014, mhm. nicht 9, 2014. Da hatte Grenzau ein Jubiläum, mhm. das Hotel, und damals fragte man mich, ob ich mit der Gruppe Bärenspiel dann eben in großer Besetzung, tolle Lichtshow, tolle Videos im Hintergrund, ein richtig fetter Live-Auftritt, wurde ich gefragt, ob ich nicht als Ex-Grenzauer und natürlich der mit Grenzau verbunden ist, dann noch mit meiner Band auftreten könnte. Und das wurde auch wirklich ein ganz toller, schöner, rockig, poppig, kreativer Abend.
Mhm. Welchen Raum hat Musik heute in deinem Leben? Also wie viel Zeit investierst du in der Woche zum Beispiel? Oder?
Ja, ich investiere ähnlich viel Zeit wie damals als Tischtennisspieler. Also ich bin bestimmt so 1 bis 2 Stunden am Tag musikalisch unterwegs, mhm. wo ich einfach mir neue Sachen ausdenke, wo ich Lieder raushöre, welche Akkorde werden jetzt gespielt, was hat er sich dabei gedacht, wie ist der Text in Deutsch, und ja, das ist, da bin ich schon 1 bis 2 Stunden täglich unterwegs, und ich werde nächstes Jahr 60 und will das auch weiterhin. Das ist das Schöne im Gegensatz zum Sport, das kann man auch noch dann mit 65 machen, mhm. auch wenn man das dann vielleicht in einem kleineren Rahmen macht und nicht mehr so diese Rock, Pop und Rebellen Version auf die Bühne heben muss.
Wir sind eigentlich ein Sportpodcast, aber wer hat dich musikalisch inspiriert?
Die ersten waren bestimmt Mark Knopfler mhm. und Phil Collins damals, und jetzt auch einige Jazzer, die jetzt gehe ich so ein bisschen mehr, ich versuche auch ein bisschen breiter aufgestellt zu werden und nehme ab und zu mal noch ein bisschen Kompositionsunterricht bei Dennis Gessler oder bei Peter Dümmler. Und jetzt versuche ich das, die normalen Akkorde, das ist wie beim Tischtennis, die Grundschläge, ja. Und jetzt kommen halt noch ein paar Raffinessen dazu. Mhm. Und jetzt lasse ich mich inspirieren von mehreren Musikern.
Okay. Mhm. So eine Hymne für Grenzer wäre doch mal toll, oder?
Ja, die hatten wir auch schon mal vor,
okay.
aber das hat irgendwie nicht stattgefunden.
Wird höchste Zeit, dass man sich daran noch mal in irgendeiner Form erinnert.
Ich hatte mal die Hymne für die Europameisterschaften etwas erweitert, bei den Europameisterschaften 2000 in Bremen. Da hatten wir dann auch noch mal mit Magic Ball, das hatte ich noch mal ein bisschen neu in Szene gesetzt. Und wir waren tatsächlich dran, mal für Grenzau was zu machen, aber das ist bis jetzt ist eine gute Idee.
Komm. Dann nehmen wir das doch mit.
Ja.
Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss auf die nächste Saison blicken. Es geht ja weiter. Also mhm. dank natürlich Partnern wie das Hotel Zugbrücke, völlig klar, oder Lotto Rheinland-Pfalz, aber mhm. auch Ausrüster. Mhm. Da sind ja ganz wichtige Partner mit im Boot. Wirst du mal wieder vorbeischauen? Wie sieht's aus? Wie groß ist dein Tischtennisinteresse aktuell? Ich meine, die Mannschaft hat sich verändert, sich ein Stück weit.
Ja.
Patrick Baum kommt zurück, spielt gerade überragend international. Mhm. Slobodan Grujic, man, den auch wirklich jeder in der Tischtennisszene kennt, ist plötzlich Trainer in Grenzau, der Trainer des Jahres. Ist ja alles. Man hat das Gefühl, es bewegt sich was. Und macht das auch bei dir Lust auf die neue Saison?
Kann ich absolut nur ja sagen, weil es ist einfach jetzt auch wieder eine Mannschaft, die ich ein bisschen besser kenne. Slobo kenne ich von früher. Patrick Baum habe ich auch schon betreut, auch während seiner großen Zeit in der Nationalmannschaft. Er hat ein großes Turnier damals, ein großes Europameisterschaftsturnier damals in Österreich gespielt. Und ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ich wünsche natürlich Grenzau und vor allem dem Olaf Gestettner, dass die Pandemiezeit für ihn bald vorbei ist und er wieder die Schleusen öffnen kann, damit da unten wieder richtig die Kassen gefüllt werden.
Damit Leben einkehrt, ja. Zurück in das Brexpartal. Markus Max Fischer, ganz, ganz lieben Dank. Das war ja, sehr, sehr interessant. Und gerne. Wir würden uns freuen, dich nächstes Jahr mal wieder in der Halle zu sehen, so wie wir uns freuen, wenn wir hoffentlich auch wieder ganz viele Zuschauer zulassen dürfen. Danke, bleib gesund.
Ich danke für die interessanten Fragen.
Sehr gerne, danke. Tschüss. DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau.